über was soll es heute gehen in der Predigt? Ich habe gar nicht so sehr viel gegrübelt. Ich habe einfach den Predigtext genommen, der in der Kirche heute dran wäre, und habe mich dazu vorbereitet. Johannes 16, 1 bis 15, und das ist ja ein Teil von den Endzeitreden, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat, kurz vor der Kreuzigung. Und ich möchte am Anfang erstmal mit uns beten. Jesus, danke, dass wir jetzt dein Wort hören können. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dein Wort in Wahrheit und in Vollmacht zu verkündigen. Und ich möchte für uns alle bitten, dass wir es hören und dass dein Wort hilft, dass wir im Glauben wachsen und dir immer ähnlicher werden. Amen. Ja, in der Zeit vor der Kreuzigung Jesu bereitet Jesus in den Endzeitreden seine Jünger auf die Zeit vor, wo er leiblich nicht mehr anwesend sein wird. Und warum macht er das? Er macht das aus Liebe zu seinen Jüngern. Weil er weiß, was den Jüngern bevorstehen wird. Von den 11 Jüngern, die dann noch übrig geblieben sind, haben 10 Jünger den Märtyrertod erlitten. Der einzige, der keinen Märtyrertod erlitten hat, war der Jünger Johannes. Und auch der wurde verbannt. Also alle Jünger haben um Jesu Willen Schweres erdulden müssen. Und dass ja, sie von diesem Schweren, was sie erleiden müssen, überrascht werden, deswegen warnt sie Jesus. Und ich habe diese Predigt in 3 Teile geteilt. Der erste Teil, wie die Christen bedroht sind. Der zweite Teil, wie wir als Christen vom Heiligen Geist getröstet werden. Und der dritte Teil, wie uns der Heilige Geist die Wahrheit Gottes verkündigt. Und ich möchte uns zunächst die ersten 4 Verse im 16. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Ja, und diese Aussage steht nicht alleine in der Bibel. Wenige Verse vorher, im 15. Kapitel, sagt Jesus seinen Jüngern: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ja, was können wir daraus lernen für uns? Wir sollen die Menschen dieser Welt lieben. Das kann man an ganz, ganz vielen Stellen aus der Bibel rauslesen. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass wir von der Welt, die von der Gottlosigkeit um uns herum, auch geliebt werden. Und wie soll das auch gehen, wenn Jesus selber, der sündlos hier auf dieser Welt gelebt hat und weiter nichts gemacht hat, wie Gottes Wort zu verkündigen und anderen Menschen Gutes tun, wenn dieser Jesus so gehasst wurde, dass er ja getötet wurde, warum soll es Christen dann, die seine Nachfolger sind, deren Ziel es sein sollte, ihm immer ähnlicher zu werden, warum soll es uns anders und besser ergehen? Ich glaube, wenn die gottlose Welt uns liebt, dann müssen wir überlegen, ob es nicht vielleicht sein könnte, dass wir was falsch gemacht haben. Ich fand es ganz erstaunlich, Ulrich Barzani hat vor etlichen Jahren mal das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und er hat sich dazu nachdenklich geäußert, hat ja, das so öffentlich mal in Frage gestellt, wie es sein kann, dass er als Nachfolger Jesu das Bundesverdienstkreuz bekommt, während sein Herr und Meister für das, was er gesagt hat, getötet wurde. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, gehasst zu werden. Und Jesus sagt nicht, weil es sein kann, dass ihr gehasst werdet und dass die Leute euch umbringen wollen. Deswegen macht ein paar Kompromisse, passt euch ein bisschen an, dass euch das bloß nicht passiert, sondern Jesus sagt, ja, es wird passieren. Und Jesus sagt das, so habe ich es euch vorgelesen, dass wir keinen Anstoß nehmen sollen. In einer anderen Übersetzung bei Luther steht, damit er nicht zu Fall kommt. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, damit er nicht unsicher werdet. Und das hätte ja tatsächlich passieren können, denn in den letzten 3 Jahren, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er seine Jünger ja beschützt. Da hat er das Essen vermehrt, wo das Essen knapp war. Da hat er einen Sturm gestillt, wo sie in Seenot und in Lebensgefahr auf dem See Genezareth waren. Und es gab schon vorher Situationen, wo die Juden beschlossen hatten, Jesus entweder einen Abhang runterzustürzen oder zu steinigen. Und die Juden konnten weder Jesus noch seinen Jüngern irgendwas antun. Jesus hat sie beschützt, das waren die Jünger gewöhnt. Aber so wird es nicht bleiben. Und Jesus hat ihn ja 3-mal angekündigt, dass er selber getötet werden wird. Bei der Reaktion der Jünger, als es dann tatsächlich passiert ist, merkt man, dass es ihm wahrscheinlich nicht so richtig geglaubt haben, dass es tatsächlich so kommt. Und was wäre, wenn Jesus seine Jünger auf die schlimmen Anfeindungen und Verfolgung nicht vorbereitet hätte? Das hätte doch sicher ihren Glauben erheblich durchgeschüttelt und hätte sie im Glauben ziemlich in Frage gestellt. Und was ist, wenn wir mal leiden müssen? Wenn wir wegen unseres Glaubens mal irgendwelche Nachteile erdulden müssen? Das war früher in der DDR-Zeit viel schlimmer, aber lange nicht so schlimm wie in vielen anderen Ländern der Welt. Aber ich bin mir sicher, es wird auch in unserem Land der Gegenwind rauer und es wird auch bei uns zunehmend was kosten, wenn man Jesus nachfolgt. Was ist denn, wenn wir leiden müssen? Es ist einfach normal nach der Bibel. Und dass es uns jetzt noch besser geht, das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man irgendwie ungerecht angefeindet wird, wenn man verspottet wird, das ärgert einen doch, das kratzt doch, da regt man sich innerlich drüber auf. Das ist die normale menschliche Reaktion. Und wie soll man aber mit diesen Dingen umgehen? Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Ich lese uns ein paar Verse vor. Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen leiden. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Von wem soll die Verfolgung kommen? Zunächst mal nicht von den ungläubigen Heiden. Die erste Verfolgung der Jünger kam von den frommen Juden. Was waren das für Leute, diese frommen Juden? Die glaubten, dass nur ein Gott existiert. Dass er ewig und allmächtig ist, dass er die Welt in 7 Tagen geschaffen hat und dass er Israel als sein Volk erwählt hat. Das war das feste Glaubensbekenntnis dieser Leute. Und damit haben die Juden mehr geglaubt wie heute viele evangelische Theologen. Und die kannten das Gesetz nicht nur so ein bisschen, sie kannten es auswendig zum Teil. So wichtig war denen Gottes Wort. Und die haben sogar noch zusätzlich zu dem Gesetz noch strengere Gebote erfunden, weil sie noch frömmer sein wollten, als es Gott eigentlich verlangt hat. Das sieht man in den Auseinandersetzungen, wenn Jesus am Sabbat Kranke geheilt hat zum Beispiel. Und die haben gespendet, die haben Opfer dargebracht im Tempel, die haben ihre Religion extrem ernst genommen. Und wie nennt diese Leute Jesus? Können wir in Johannes 8, Vers 44 nachlesen. Er nennt sie Kinder des Teufels. Warum ist Jesus hier so hart? Warum wird er diese frommen Leute so derart massiv beschimpfen und anklagen? Er macht das deshalb, weil sie ihn selber abgelehnt haben. Die Ablehnung von Jesus macht deutlich, dass sie weder ihn gekannt haben und da Jesus nur Gottes Willen auf dieser Erde ausgeführt hat, machen sie auch deutlich, dass sie trotz all ihrer Frömmigkeit Gott nicht gekannt haben und Gottes Feinde waren. Und was soll mit diesen Nachfolgern, was soll mit Jesu Jüngern passieren, wenn Jesus nicht mehr da ist? Das Erste, was ich vorgelesen habe, war Ausschluss aus der Synagoge. Da denkt man vielleicht, ist ja nicht so schlimm. Also als ich aus der Kirche ausgetreten bin, ich habe keine Freunde verloren, ich habe keine Nachteile in Kauf nehmen müssen, das war nichts Schlimmes. Aber der Austritt aus der Synagoge war damals was völlig anderes, wie heute vielleicht der Kirchenaustritt. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie zur schlimmsten Zeit von Corona, wo die Leute, die einen bestimmten Impf- oder Genesungsstatus nicht hatten, einfach aus großen Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen waren. So und wahrscheinlich noch schlimmer, so muss man sich das vorstellen. Und das war sicherlich auch ein Grund für die Armut der ersten Christen in Jerusalem, dass andere Gemeinden, dass Paulus in anderen Gemeinden für diese Christen gesammelt hat, weil die gar keine Möglichkeit mehr hatten, selber ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ja, weil viele einfach ihren Beruf, ihre Beschäftigung, ihren Broterwerb gar nicht mehr ausüben konnten und einfach darauf angewiesen waren, dass andere ihnen helfen. Und es kann noch schlimmer kommen. Selbstmord an Christen wird von denen, die ihn ausüben, als Gottesdienst verstanden. Verrückter geht es doch nicht mehr, oder? Und diese prophetischen Worte von Jesus, die haben sich ja millionenfach weltweit bisher erfüllt, was ganz nebenbei auch wieder ein Hinweis ist für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ich möchte gerne mal mit euch ein paar solche ja, Beispiele dafür bedenken, ein paar Bekannte, die halte ich ein bisschen kürzer, und ein paar Sachen, die uns vielleicht weniger bekannt sind, die erzähle ich ein kleines bisschen ausführlicher. Wann ging das los, die Verfolgung? Das erste Mal, wo die Bibel davon berichtet, dass die Jünger von Jesus nach Himmelfahrt und Pfingsten um seines Namens willen leiden mussten, das war Johannes und Petrus. Die hatten weiter nichts gemacht, wie einen Kranken geheilt im Tempel. Und das Volk war überglücklich und war begeistert, dass, obwohl Jesus nicht mehr da war, trotzdem seine Nachfolger weiter Kranke heilen. Und die führenden Juden waren neidisch. Und so lesen wir es in der Apostelgeschichte: aus Neid haben sie Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen, haben darüber beraten, was sie mit ihnen machen sollten, und sind zu dem Entschluss gekommen, wir sollten sie töten. Und dass das nicht passiert ist, dafür hat Gott gesorgt durch den sogenannten Rat des Gamaliels, den er sicher kennt, der die Juden dann davon abgehalten hat und sinngemäß gesagt hat, wenn es von Gott ist, könnt ihr nichts dagegen machen, und wenn es nicht von Gott ist, verläuft sich das von alleine wieder. Aber obwohl sie an diesen Petrus und diesem Johannes nichts Schlechtes gefunden haben, haben sie Schläge gekriegt, und das nicht zu knapp. Und wie hat Petrus und Johannes darauf reagiert? Wie hätten wir reagiert, wenn wir uns um unseres Glaubens willen völlig ungerecht verdroschen worden wären? In der Bibel steht, sie haben sich darüber gefreut, dass sie für würdig erachtet wurden, um Jesu Willen zu leiden. Da merkt man, dass der Heilige Geist in ihnen war und das in ihnen bewirkt hat, weil rein menschlich lässt sich das nicht erklären. Der Erste, der wegen seines Bekenntnisses zu Jesus umgebracht wurde, das war der Stephanus. Und der ist mit ähnlichen Worten gestorben wie Jesus. Er hat um Vergebung für seine Feinde gebetet, als sie ihn gesteinigt haben. Und dann ging es los mit der Christenverfolgung. Natürlich hat auch der Nero, der römische Staat, die Christen massiv verfolgt. Aber bis vielleicht Anfang des letzten Jahrhunderts war die Institution, die die meisten Christen auf dem Gewissen hat und die meisten Christen umgebracht hat, die katholische Kirche. Warum ist das so? Warum sind die Leute, die sich auch auf Jesus beziehen, die auch die Bibel haben, warum gab es dort diesen Konflikt? Warum wurde von dieser Kirche, warum wurden Gläubige, die die Bibel gelesen haben und danach leben wollten, warum wurden die von dieser Kirche verfolgt? Die Reformatoren, die haben versucht, die Grundlagen des Glaubens so auf ein paar ganz wenige Kernsätze zusammenzufassen, was das Allerwichtigste ihnen war, nachdem sie die Bibel selber gelesen haben. Und die sind auf die vier Sola, lateinisch zu Deutsch einfach Alleinstellungsmerkmale, gekommen. Die haben gesagt, die Reformatoren, allein Jesus reicht zur Rettung. allein der Glaube, allein die Bibel, die Rettung geschieht allein aus Gnade. Die vier allein. Und bei diesen vier allein, sagt die katholische Kirche, das ist falsch. Die katholische Kirche sagt, Jesus allein reicht nicht. Du brauchst Jesus und du brauchst Maria, du brauchst die Heiligen, du brauchst noch andere. Und wenn ihr katholische Bilder anseht, wo Jesus drauf ist, ist Jesus meistens so als kleines Baby und riesengroß auf dem Bild ist der Maria. Und das sind die Größenverhältnisse von der Wertigkeit. Und dort, wo in der Bibel mehr als 150 Mal im Neuen Testament steht, dass allein der Glaube uns rettet, sagt die katholische Kirche, ja, du musst aber auch in der katholischen Kirche sein. Und du musst die sieben Sakramente beachten. Und wenn du das nicht tust, hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen. Die sieben Sakramente sind in der katholischen Kirche Taufe, Eucharistie, Firmung, Ehe, Buße, Weihe und Krankensalbung. Der dritte Punkt, allein die Bibel, das haben die Reformatoren erkannt, dass allein die Bibel uns rettet. In der katholischen Kirche sagt, ja, die Bibel ist wichtig, aber nicht unter der Bibel, sondern neben der Bibel. Und genauso wichtig ist die kirchliche Tradition, das, was Menschen, nachdem die Bibel fertig geschrieben war, noch dazu geschrieben und erfunden haben und die Apokryphen gehören noch mit dazu. Also allein die Bibel reicht nicht, sondern auch die Traditionen der Kirche, die stehen neben der Bibel. Und dort, wo die Bibel lehrt, dass wir allein aus Gnade gerettet werden, lautet ein katholisches Dogma, ich zitiere das mal aus dem Gedächtnis, wer glaubt, dass er allein durch die Gnade Gottes ohne eigene Werke gerettet wird, der sei ausgeschlossen. Und das ist ein Zentrum meines Glaubens, dass ich genau dieses glaube. Wer glaubt, dass er allein durch die Gnade Gottes ohne eigene Werke und Verdienste gerettet wird, der sei ausgeschlossen. Früher hieß es an der Stelle, sei verflucht. Das haben sie ein bisschen abgemildert, aber ausgeschlossen bedeutet jetzt letztlich nichts anderes. Wir waren vor ein paar Jahren mal auf der Wartburg und da haben wir das Museum besucht und da war eine Führung und da wurde erzählt von der Elisabeth von Thüringen, eine Frau, die ganz viel Gutes bewirkt hat. Und die hatte einen Onkel. Und dieser Onkel war Chefinquisitor in der katholischen Kirche. Und dort habe ich von ihm folgendes Zitat gehört. Er hat gesagt, und sein Motto bei der Inquisition war, tötet sie alle, der Herr kennt die Seinen. Was steckt hinter diesem Satz? Er war der Meinung, wenn sie einen zu viel töten, und er war halt doch ein rechter Katholik, dann ist das nicht so schlimm, dann ist er ja im Himmel. Aber wenn wir einen Ketzer übersehen, der die Leute von der katholischen Kirche wegführt, dann geht es immer weiter, dann breitet sich das aus wie Sauerteig und so. Und deswegen lieber einen zu viel umgebracht, wie einen zu wenig. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen über evangelische Christen in Österreich. Im Defreckertal, das ist ein Tal in den Alpen, da ist nach der Reformation das halbe Tal zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Sie haben die Bibel gekriegt, sie haben selber die Bibel gelesen, sie haben gemerkt, was in der katholischen Kirche alles falsch lief, genauso wie das in Martin Luther und viele andere gemerkt haben. Und sie haben den Worten der Bibel mehr geglaubt, wie den Lehren der katholischen Kirche, haben sich in Hauskreisen getroffen, haben sich selber organisiert und haben ihren Glauben gelebt. Und die katholische Kirche, die damals noch richtig Macht hatte und ja, weltliche und geistliche Macht in diesem Landstrich hatte, die haben die Leute immer mehr bedrängt und dann haben sie alle die, die ihre Bibel nicht abgeben wollten und sich nicht verpflichtet haben, wieder zur katholischen Kirche zurückzukehren, innerhalb von, weiß ich nicht, 2 oder 4 Wochen verpflichtet, dass sie ihr Land verlassen müssen. Ihre Bauernhöfe, ihre Häuser mussten sie lassen und das Ganze gemeinerweise im Dezember in den Alpen. Und was das Gemeinste und das Perverseste an dieser Sache war, Kinder unter 12 oder 14 Jahre, das genaue Alter habe ich nicht mehr im Kopf, es waren 12 oder 14 Jahre, mussten zurückgelassen werden. Weil für diese Kinder hatte die katholische Kirche eine Hoffnung, dass sie die in die katholische Kirche wieder zurückkriegen. Die Älteren hatten sie abgeschrieben. Was macht man da, wenn man vor so einer Entscheidung gestellt wird? Die meisten Mütter, obwohl es ihnen das Herz gebrochen hat, sind im Winter dort los und haben ihre Kinder zurückgelassen. Und es gab viele Frauen, die daran zerbrochen sind. Manche haben versucht, die Kinder wiederzuholen und meistens ist es gescheitert. Ein anderes Beispiel, was mich sehr beschäftigt und bewegt hat, steht in diesem Buch Glaube und Mut. Wenn ich fertig bin, stelle ich es hinten hin. Wer will, kann es sich mitnehmen. Das sind 10 spannende Berichte von Leuten aus der Reformationszeit. Und ich möchte uns einfach ein mir bis dahin unbekanntes Beispiel von jemandem vorlesen, der in Frankreich gelebt hat, der Hugenotte war, also die Evangelischen in Frankreich, die von der katholischen Kirche auch sehr massiv verfolgt und umgebracht wurden. Und der 16-jährige Jean Mathieu hat versucht, Frankreich zu verlassen. Er hätte es fast geschafft gehabt und kurz vor der Grenze ist er geschnappt worden, mit 16 Jahren. Und er ist zu lebenslanger Galeerensklavenarbeit verurteilt worden. Also er kam dann mit 16 auf eine Galeere und musste rudern. Und von diesen Sklaven, die auf so eine Galeere kamen, hat das kaum jemand überlebt. Und er hatte im Laufe der Zeit, ist er zu einem freundlichen Gönner gekommen, der so ein Freund der Familie war, der Einfluss hatte in Politik und Gesellschaft. Und der hat diesem Jean Mathieu folgendes Angebot gemacht, dass er freikommen kann. Ich lese uns das kurz vor. Das ist wirklich gütig von Ihnen, antwortet Jean. Ich werde gerne alles von meiner Seite aus tun, wenn es sich in Übereinstimmung mit meinem Gewissen bringen lässt. Das Gewissen wird ein bisschen zu leiden haben. Aber Sie werden bald vergessen, wenn Sie in Holland sind. Hören Sie zu. Der Staatsminister der Marine ist mein Freund und er wird mir keine Bitte abschlagen. Sie müssen nur schriftlich bestätigen, dass Sie künftig als guter Katholik leben und sterben werden. Niemand wird wissen, fügte er schnell hinzu, was Sie heute versprochen haben. Ich versichere Ihnen, dass Sie in 14 Tagen in Freiheit sind und ich werde dafür sorgen, dass Sie wohlbehalten nach Holland kommen. Wie denken Sie darüber? Was hätten wir in so einer Situation getan, wenn du als junger Mann weißt, du hast lebenslang Galeerensklavenhaft vor dir und die hast die Chance, durch so ein Proforma-Bekenntnis in Freiheit zu sein, denn da kannst du wieder glauben, was du willst. Dieser Jean Mathieu hat mit 16 Jahren Folgendes geantwortet. Monseigneur, antwortet Jean fest, wie können Sie glauben, dass Gott taub und blind ist? Auch wenn das Versprechen vor Menschen verborgen bleiben sollte, es würde Gott doch sehr beleidigen. Das, was wir im Herzen glauben, das muss auch unser Mund bekennen. Ich will nicht meine Freiheit auf Kosten meines Gewissens erlangen. Ich stehe zu meinen Glaubensüberzeugungen. Ja, und dann kamen diesen Helfer die Tränen. Und Gott hat trotzdem dafür gesorgt, dass aus anderen Gründen dieser Jean Mathieu später freigelassen wurde. Und er ist dann in die Schweiz gegangen und dann hat er später in den Niederlanden gelebt und Gott hat ihn gesegnet, er ist mit 93 Jahren später in Holland gestorben. Ja, und als letztes oder vorletztes Beispiel möchte ich uns noch eine Sache nahebringen, über die ich bis vor kurzem auch nicht so sehr viel wusste und wo die meisten von uns wahrscheinlich auch noch nicht so sehr viel gehört haben. Das ist die sogenannte Täuferbewegung in der Reformationszeit. Ich habe bei Wikipedia die Zahl gefunden, dass in der Reformationszeit 30% der Deutschen dieser Lehre, dieser Bewegung treu waren und ja, das geglaubt haben. Aber bei uns halt in der Region, in Sachsen, in Mitteldeutschland waren das eher Ausnahmen. Das war mehr so in Nord- oder in Westdeutschland oder in der Schweiz. Ja, wie ist es zu dieser Täuferbewegung gekommen? Die Menschen hatten, nachdem die Bibel übersetzt wurde, die Möglichkeit, selber in ihrer Bibel zu lesen. Und sie haben dort die Tatsache der, oder die Lehre der Taufe, die Tauflehre der katholischen Kirche so in der Bibel nicht bestätigt gefunden. Und sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass der gläubig geworden ist, sich dann taufen lassen sollte. Ich will jetzt dieses Fass nicht weiter aufmachen. Ich will das bloß als Beispiel erzählen. Ich will jetzt nicht über Taufe reden. Und was ich schlimm finde, wie mit diesen Leuten umgegangen ist, die einfach das aus ihrem Gewissen erkannt haben und ja einfach nach ihrem Gewissen gelebt haben. Und bei vielen, wo ja unsere Kirche, wo ich ja einen Niedergang bedauere, muss ich sagen, an der Stelle hat sich die Kirche verbessert, weil früher haben sie die Leute, die diese Tauflehre, diese sogenannte Wiedertauflehre geglaubt und gelebt haben, einfach umgebracht, meistens ersäuft in dem Wasser, in dem sie getauft wurden. Und das sind wir ja Gott sei Dank Welten davon entfernt mittlerweile. Und ich möchte uns mal vorlesen, wie ein katholischer Theologe, der die Verfolgung dieser Täufer begründet hat, wie er diese Täufer einschätzt. Dieser Theologe heißt Franz Agricola und der hat gesagt, die Wiedertäufer, so viel den äußerlichen und öffentlichen Wandel betrifft, sind eines gar ehrbaren Lebens, an welchen kein Lügen, Trügen, Schwören, keine Hofart, sondern Demut, Geduld, Treue, Sanftmütigkeit, Wahrheit und allerlei Aufrichtigkeit gespürt und vernommen wird. Also, dass man meinen sollte, sie hätten den Heiligen Geist. Ja, hat es ganz richtig erkannt. Das ist ja fast der Gabenkatalog oder der Katalog über die Früchte des Heiligen Geistes, den wir im 5. Kapitel vom Galaterbrief lesen können. Ja, die hatten den Heiligen Geist, das waren Kinder Gottes. Aber für den katholischen Theologe ging das nicht, weil ein Heiligen Geist aus seiner Sicht nur der haben kann, der innerhalb der katholischen Kirche ist. Und aus Sicht der katholischen Kirche gibt es außerhalb dieser Kirche keine Rettung und keine Möglichkeit, den Heiligen Geist zu bekommen. Auch wir als Evangelische haben das nicht, aus Sicht der Katholiken. Und interessant war noch eine Sache, es sollte ein gewisser Kaspar Zacher aus Waiblingen in Württemberg verurteilt werden zum Tode, weil er als Wiedertäufer galt. Aber er wurde nicht verurteilt, weil festgestellt wurde, dass er ein neidischer Mann sei, der mit keinem auskommen könne und oft Streit anzettelte, auch des Schwörens, Fluchen und des Waffentragens schuldig sei. Er könne deshalb kein Wiedertäufer sein. Also die Leute haben erkannt, die Wiedertäufer, das sind Leute, die einfach ihren Glauben leben, die einen heiligen Charakter haben. Und jeder, der keinen heiligen Charakter hat, kann schon mal nicht der Wiedertaufe beschuldigt werden. Sein böses Leben hat diesen Kaspar Zacher das Leben gerettet. Und was das Schlimmste an der Sache ist, oder was mich persönlich am betroffensten macht, auch die Reformatoren, die reformierte Kirche und die lutherische Kirche, die haben dort mitgemacht. Und die haben genauso die Wiedertäufer ersäuft. Und das, ja, ist was ich schlimm finde. Und heute, zurück zu uns. Wir waren ja am Donnerstag zu dieser Missionskonferenz in Stuttgart. Da war jemand eingeladen als Gast, Daniel Uhide aus dem Südsudan. Und der hat erzählt, dass er vor einigen Jahren, ja, an einem Tag kommt ein Bote gerannt und bringt ihm eine Nachricht, dass, also dieser Daniel Uhide hat eine Schule und ein Studienzentrum in Sudan geleitet, wo einerseits Theologen ausgebildet wurden, aber auch Lehrer und andere Berufe. Und an einem Tag kommt jemand gerannt und berichtet, ja, die Rebellen kommen immer näher, ein Auto ist beschossen worden, es gibt 10 Tote, 3 Mitarbeiter, ein paar Kinder drunter. Und als er gerade dabei ist, die Nachricht zu verdauen, kommt der Briefträger, bringt einen Brief, dass die Hilfsorganisation aus Deutschland, die ihn bisher am meisten unterstützt hat, die Unterstützung eingestellt hat. Das hat dazu geführt, dass von den 140 Angestellten, die er hatte in seiner Schule, die Leute entlassen musste, weil er sie nicht mehr bezahlen konnte, sind noch 18 Leute übrig geblieben. Und es wurde immer gefährlicher und sie sind singend von dem Ort, wo sie waren, von ihrer alten Schule, ja, so weit gewandert, bis sie an einen Ort gekommen sind, wo der Bürgerkrieg nicht ganz so schlimm getobt hat, wo sie die Schule wieder neu aufbauen konnten. Und die Organisation Co-Workers unterstützt diese Arbeit weiter, sind 2 Fachkräfte ausgesendet, die dort lernen. Ja, keine Ahnung, wie das weitergeht. Kann auch sein, nächste Woche sieht es auch dort wieder ganz anders aus. Also das war jemand, der konkret in dieser Verfolgung drinstand und der dort Zeugnis gegeben hat, zutiefst bewegend. Und sein Bild, was er uns mitgegeben hat, das war das Bild in Ketten tanzen. Er hatte eine Kette, die hat er sich so um die Hände gemacht beim Predigen. Hat gesagt, wir haben wenig Spielraum. Wir können nur innerhalb dieser Kette der Gegebenheiten uns bewegen. Wir können uns im Land nicht groß bewegen. Wir haben wenig finanzielle Mittel. Wir haben vom Staat keine Unterstützung. Wir sind arm. Wir können viele Dinge einfach nicht machen, die wir gerne machen würden. Aber in diesen Ketten, in diesem Raum, den Gott uns lässt, dort tanzen wir und dort loben wir Gott. Und er hatte eine Fröhlichkeit und da waren ein paar Videoclips, wo man staunen kann, wie Leute unter Verfolgung diese Freude haben können. Also ähnlich wie bei Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte. Und diese Freude meint sicherlich was anderes, wie das, was ja, Joyce Meyer sagt in ihrer, ja, Art Enjoy Your Life, so heißt ihr Dienst, ihre Missionsgesellschaft. Sie beruft sich auch auf die Bibel, Johannes 10, Vers 10. Da steht, dass wir als Christen Leben im Überfluss haben werden. Ja, das werden wir, aber diese Vorhersage, diese Verheißung ist nicht für dieses Leben. Jedenfalls nicht komplett, sondern das Leben im Überfluss geht so richtig erst in der Ewigkeit los. Und Leben im Überfluss bedeutet nicht, dass es ein Leben ohne Verfolgung wäre. Dann hätte sicher Jesus innerhalb von wenigen Kapiteln völlig widersprochen. Und der Michael Kermer, der eigentlich heute hätte hier sein sollen, der hat also das letzte Mal da mir einen Satz gesagt, der ihm wichtig geworden ist. Da steht in Apostelgeschichte 9, Vers 16. Und das ist ein Zitat. Ja, was Gott zu Ananias sagt, bevor dieser Ananias zu Paulus geschickt wird, damit er Paulus die Hände auflegt, damit er wieder sehend wird nach seinem Bekehrungserlebnis. Und Gott sagt zu Ananias, ich werde Paulus zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Das war die Prognose, die Vorhersage von Jesus für sein Leben. Ja, und wie gehen wir damit um? Manche treibt dieses Leid von Gott weg und manche führt genau dieses Leid gerade zu Gott hin. Ich möchte es dabei bewenden lassen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, keine Angst. Der zweite und der dritte Punkt sind deutlich kürzer. Ich lese uns die Verse 5 bis 11 vor. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, die Ankündigung, dass Jesus weggeht, macht die Jünger traurig. Sie ahnen, dass Jesus sterben wird. Und warum soll das nun gut sein, wie Jesus es sagt, dass Jesus von seinen Jüngern weggeht? Und wie sollen die Jünger das verstehen? Die Jünger haben ja alles aufgegeben, sind 3 Jahre Jesus nachgefolgt. Jesus war ihr Lebensinhalt. Und dann soll es besser sein, dass Jesus nicht mehr da ist. Das muss man erstmal verdauen, das muss man erstmal verstehen. Der Grund, warum Jesus das sicher gesagt hat, was wäre denn, wenn Jesus tatsächlich auf dieser Erde in seinem Auferstehungsleib weitergelebt hätte? Er hätte nur an einem Ort sein können. Und nur die Leute, die in seiner unmittelbaren Umgebung gewesen sind, hätten was von ihm gehabt haben. Aber durch den Heiligen Geist ist Jesus in jedem Gläubigen. Überall auf der Welt, egal ob man im Krankenhaus ist, im Gefängnis, ob man verfolgt wird, ob es einem gut geht. Jeder, in jedem Gläubigen, jeden, der die Wiedergeburt erlebt hat, in jedem, der ein Kind Gottes geworden ist, ist der Heilige Geist. Und das ist doch viel mehr, als wenn Jesus nur an einer Stelle auf der Erde wäre. Und früher, auch zu der Zeit, wo Jesus noch auf der Erde war, war der Heilige Geist nicht ausgegossen. Es wird berichtet im Alten Testament, da hatte der Heilige Geist, war der Heilige Geist in den Menschen, die die Stiftshütte gebaut haben, in Königen und Propheten. Aber die normalen Leute in Israel, die normalen Juden, die hatten den Heiligen Geist nicht in sich. Und das ist ja gerade das Besondere an Pfingsten, was wir feiern. Und das Zeichen dafür, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und dass jeder diesen Heiligen Geist bekommen kann, das war damals das Zungenreden. Und weil das mittlerweile bekannt ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und dass man nicht Jude sein muss, nicht Prophet und König oder irgendwas, um den Heiligen Geist zu bekommen. Als sich das jetzt wirklich auf der Welt rumgesprochen hat, ist dieses Zeichen mittlerweile völlig überflüssig geworden. Und ich bin fest davon überzeugt, nach dem, was ich aus der Bibel lese, dass das, was heute als dieses biblische Zeichen verkauft wird, was völlig anderes ist, wie das, was damals in der Bibel beschrieben wird. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja, und was noch wichtig ist, über den Heiligen Geist zu wissen, der Heilige Geist ist Gott. Und deshalb, weil der Heilige Geist Gott ist, müssen wir ihn nicht irgendwie freisetzen. Ich habe von Frauen gehört, die vor Jahren mal in Günsdorf in so einer Scheune waren. Da war eine Frau eingeladen, die hat dort einen Abend für Frauen gemacht und die hat sich dort hingestellt und hat den Heiligen Geist vermeintlich freigesetzt über Günzdorf und Dorf Chemnitz. Und da frage ich mich, was ist das für eine Anmaßung? Das bedeutet ja, dass ihr davon ausgeht, dass der Heilige Geist bisher nicht freigesetzt war. Und wenn der Heilige Geist nicht freigesetzt gewesen wäre, ja, hätte ja gar niemand an Jesus glauben können. Dann würde es keine Kirche geben, dann würde es keine Gemeinschaft geben, keine Methodisten, gar nichts. Dann wäre ja alles ungläubig. Und wie anmaßend ist es, wenn ich mir als Mensch anmaße, darüber zu entscheiden und zu bestimmen und den Heiligen Geist freizusetzen, der Gott ist. Ich kann doch nicht über Gott verfügen. In Johannes 3, Vers 8 sagt Jesus, der Heilige Geist weht, wo er will. Und das entscheidet Gott und nicht wir. Und Gott sei Dank ist der Heilige Geist weltweit ausgegossen. Und es gibt keine Region auf der Welt, wo der Heilige Geist noch hin müsste, weil er noch nicht da wäre, sondern das ist weltweit. Und wir brauchen keine Prozessionen, um den Heiligen Geist in irgendwelche Räume reinzukriegen, mit siebenarmigen Leuchtern oder irgendwelchen mystischen Dingen. Das ist weiter nichts wie eine katholische Tradition. In der Bibel findet man sowas nicht, aber auch das wird heute praktiziert. Und wir brauchen keine besonderen Personen, die vermeintlich besonders geisterfüllt sind, die ins Mikro pusten, um Leuten den Heiligen Geist zu geben oder jemanden Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist kriegen. Das brauchen wir alles nicht. Und wir brauchen auch keine Rituale. Auch die Taufe, die ist wichtig und die hat eine ganz wichtige Bedeutung in der Bibel, aber sie hat mit Sicherheit nicht die Bedeutung, dass man durch die Taufe den Heiligen Geist kriegt. Und wer das lehrt, lehrt was anderes, wie in der Bibel steht. Und eine Geistestaufe, eine zweite Erfahrung, nachdem man gläubig geworden ist, dass man dann nochmal so einen Kick kriegt und dann nochmal ein bisschen christlicher wird, das ist auch eine Lehre, die der Bibel fremd ist. In jedem Gläubigen ist seit der Wiedergeburt der Heilige Geist. Und nicht nur in jedem Gläubigen, sondern auch in jedem einzelnen Wort der Bibel. Und dieser Heilige Geist kann uns trösten. Und er kann es nicht nur, er tut es ja auch. Und wenn man jetzt fragen würde, das könnte doch bestimmt jeder von uns bestätigen, dass er vom Heiligen Geist in Situationen getröstet wurde. Und selbst wenn wir mal uns nicht mehr versammeln können, selbst wenn wir im Krankenhaus sind oder irgendwo einsam sind oder verfolgt werden, ist der Heilige Geist immer noch in uns. Und Leute, die sowas erlebt haben, die können das ja bestätigen. Und die Tatsache, wie viele Christen, wie lange die Verfolgung ausgehalten haben, ohne vom Glauben abzufallen, ohne völlig durchzudrehen, ist ja ein Zeugnis dafür, dass sie eine innerliche Kraft haben müssen, die kein anderer Mensch hat und oder die man als Mensch selber nicht haben kann. Er überführt die Welt. Das bedeutet, er tut der Welt die Augen auf. Von Sünde, weil sie nicht an Jesus glauben. Das fand ich zunächst ein bisschen unverständlich. Da habe ich ein bisschen zu knabbeln gehabt an diesen Vers. Ich habe mir dann mal eine andere Übersetzung genommen, die Neue Evangelistische. Und dort steht, ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Und dort war es ein bisschen deutlicher. Die Sünde, die hier gemeint ist, wovon der Heilige Geist überführt, das ist die Sünde des Unglaubens. Natürlich ist es Sünde, wenn ich stehle, wenn ich klaue, wenn ich Ehebruch begehe oder so, das ist alles Sünde. Aber die eigentliche Sünde, wo das rauskommt, die zentrale Sünde, ist die Sünde, dass ich nicht an Jesus glaube, wenn es so ist. Und dass man das erkennt, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Dass man erschrickt über seine Sünde, dass einem die Sünde deutlich wird, dass man anfängt, darunter zu leiden, das macht der Heilige Geist. Der Teufel macht das Gegenteil, der verharmlost die Sünde. Der redet uns eins, machen doch alle so und der andere ist noch viel schlimmer wie du und findet irgendwelche Begründungen, warum das halt doch keine Sünde ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Der Heilige Geist zeigt Ungläubigen, dass sie verlorene, verdammte Sünder sind. Ich möchte uns ganz kurz die Bekehrungsgeschichte erzählen von Wilhelm Busch. Vielleicht kennst du eine oder andere schon. Dieser Wilhelm Busch, der war Sohn von einem Pfarrer. Also der hat keine Kinderstunde, keinen Kindergottesdienst und nichts verpasst. Der hat alles gehört in seiner Jugendzeit. Dann wurde er Offizier im Ersten Weltkrieg und ist völlig gottlos geworden. Und er saß im Schützengraben, neben ihm sein Kumpel. Und als er dem gerade einen schweinischen Witz erzählt hat, hat er sich gewundert, dass der nicht gelacht hat. Da dreht er sich rum und sieht, er ist tot. Granatsplitter hat ihn gerade eben erwischt und getötet. Und da kriegt er dermaßen einen Schrecken, überlegt sich, was wäre jetzt, wenn wir andersrum gesessen hätten. Dann hätte ich den Treffer gekriegt. Wo wäre ich dann? Und er ist so erschrocken und hat so eine Angst gekriegt vor Gott und vor dem Zorn Gottes, dass er einfach nur noch flehen konnte, Jesus, lass mich bitte so lange leben, bis ich irgendwo weiß, dass ich gerettet bin. Und im zerschossenen französischen Bauernhaus hat er dann seine Bibel, die er die ganze Zeit noch nie angeguckt hat, die seine Mutter in seine Tasche mit reingesteckt hat, hatte die dann rausgeholt und hat so lange gebetet und die Bibel gelesen, bis er ja, zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Ja, der nächste Punkt, Gerechtigkeit, erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist auch wieder so ein schwieriger Satz. Das Wort Gerechtigkeit taucht auch nur hier an dieser einen Stelle im Johannesevangelium auf. Jetzt ist die Frage, welche Gerechtigkeit ist hier gemeint? Ist die Gerechtigkeit Gottes gemeint und nicht unsere eigene? Nicht ich wäre vor Gott gerecht, weil ich viel getan habe und deshalb muss mir Gott vergeben, weil ich ja so ein guter Mensch bin, sondern ich bin ausschließlich deshalb gerecht, weil Jesus die Gerechtigkeit für mich durch sein Sterben am Kreuz erworben hat. Mir ist bei der Vorbereitung eine Anekdote aus einer Predigt eingefallen, die ich vor ewigen Zeiten mal gehört habe. Das war eine Zeit, wo es noch Kassetten gab. Das war mal eine Kassette von einem Zeltmissionsvortrag. Und da hat der Prediger von der Zeltmission eine Anekdote geschildert, dass jemand nach der Zeltmission zu ihm zur Aussprache gekommen ist, mit den Worten sinngemäß, also ich habe in meinem Leben viel geflucht, aber ich habe auch viel gebetet. Das gleicht sich aus. Und ich habe in meinem Leben manches geklaut, aber ich habe auch viel gespendet und es gleicht sich aus und in der Art und Weise weiter. Und irgendwann hat der Prediger ihn unterbrochen und hat gesagt, ich sage es ganz einfach, Gott hat sie geschaffen und der Teufel wird sie holen und das gleicht sich auch aus. So ein straffes Wort hätte ich mir nicht zugetraut. Ob es bei demjenigen was bewirkt hat, weiß ich nicht mehr. Also wir können nicht versuchen, mit unserer eigenen Gerechtigkeit irgendwas vor Gott ja, darstellen zu wollen, sondern dass die einzigste Chance haben, dass wir auf Jesu Gerechtigkeit vertrauen, die ja, er durch sein Sterben am Kreuz geschaffen hat. Und weil Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben ist, den Auftrag, warum er auf diese Erde gekommen ist, erfüllt hat, deswegen musste er ja nicht länger auf der Erde sein und deswegen durfte er zurück auf der Erde gehen und deswegen steht hier, die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Der letzte Punkt in dieser Serie, Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das Gericht werden Sie daran erkennen, dass der Fürst der Welt schon verurteilt ist, sagt die neue evangelistische Übersetzung. Fürst dieser Welt ist der Teufel und der Heilige Geist zeigt uns, dass der Teufel gerichtet ist. Und das ist eine wirklich eine wunderbare, frohmachende, tröstende Botschaft. Wir sollen nicht leichtfertig damit umgehen. Im ersten Petrusbrief lesen wir auch, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umherschleicht und versucht, wen er verschlingen kann. Aber eins kann der Teufel nicht. Er kann Gläubige nicht aus Gottes Hand reißen. Und das lesen wir auch im ersten Petrusbrief. Da haben wir jetzt in der Bibelstunde angefangen. Die ersten Verse aus dem ersten Petrusbrief haben das überdeutlich gemacht, dass die Errettung Gottes Sache ist und Gottes Kraft dafür sorgt, dass, wenn wir an Jesus glauben, dass wir dann auch gerettet sind und dann vom Teufel keine Angst haben müssen. Und auch Martin Luther hat es wunderbar zugespitzt auf den Punkt gebracht, als er nach Worms gegangen ist, sich auf diesen Reichstag zu verteidigen. Da hat er gesagt, selbst wenn es so viel Teufel im Wurm gibt, wie Dachziegel auf den Dächern, habe ich trotzdem keine Angst, weil der Teufel besiegt ist. Und es gibt viele Berichte von Missionaren, die haben dort gerade dadurch das Eis gebrochen in ihren Missionsgebieten, indem sie auf irgendwelchen verfluchten Gebieten auf alten Friedhöfen oder an irgendwelchen Gebieten, wo die Leute gedacht haben, dort hausen die Geister, genau dort ihr Haus gebaut haben. Und die Leute haben die ganze Zeit gewartet, na, wann werden die Geister so holen? Und es ist einfach gar nichts passiert. Und dadurch hat sich Gottes Macht bewiesen und hat Gott gezeigt, dass er stärker ist wie alle Teufel und Dämonen auf der Welt. Und das müssen wir, also wir, um das zusammenzufassen, wir müssen als Christen, wenn wir Kinder Gottes sind, nicht vom Teufel Angst haben. Wir sollen nicht leichtfertig mit der Sünde spielen, keinesfalls. Wir sollen Gott und Teufel nicht versuchen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und zu Gott gehören, müssen wir keine Angst haben. Der dritte und kürzeste Punkt, wie uns der Heilige Geist die Wahrheit Gottes verkündet. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Es sind jetzt nicht meine Worte, das sagt Jesus hier seinen Jüngern. Und Jesus mutet uns nur so viel zu, wie wir ertragen können. Jesus überfordert uns nicht. Und das ist da auch eine wunderbare Botschaft. Uns ist da auch irgendwo nachvollziehbar. Wir machen das mit unseren Kindern auch nicht. Wir reden da auch nicht mit unseren Vorschulkindern über die richtige Partnerwahl oder über die richtige Berufswahl oder über Dinge, die einfach noch viel zu groß sind. Jesus, ja, kommt mit den Themen, die für uns aktuell sind, zur richtigen Zeit zu uns. Die Verse 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und nicht umgedreht. Es gibt Christen, die behaupten, der Heilige Geist ist die wichtigste Person im Neuen Testament. Und mit dieser Lehre haben sie auch in unserer Region sehr viel Unfrieden geschafft und mehrere Gemeinden gespalten. Und es ist nach der Bibel einfach nicht richtig. Und diese Verse und manche andere Verse aus dem Neuen Testament beweisen das, dass es nicht darum geht, dass der Heilige Geist verherrlicht wird, sondern der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er ist der Stellvertreter Jesus von Jesus auf der Erde. Und Jesus ist die wichtigste Person im Neuen Testament. Und hier haben wir gehört, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Damit ist er auch ja, wieder der Gegensatz zum Teufel, denn der Teufel wird in der Bibel als Vater der Lüge beschrieben. Und diese Wahrheit, nicht nur die Wahrheit der Bibel, sondern ja auch andere Wahrheiten, werden in unserer Gesellschaft ja zunehmend angegriffen. Heute soll es in so vielen Fragen des Glaubens und des Lebens mehrere Wahrheiten geben, die richtig sind. Da freue ich mich, dass wir heute als Lobpreis dieses Lied gesungen haben, ja, wo genau das Gegenteil ausgedrückt wird, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist der einzigste Weg in den Himmel und ja, nur Jesus ist die Wahrheit und das, was in Gottes Wort aufgeschrieben ist. Und danach muss ich alles andere prüfen lassen und nicht umgedreht. Und in der Offenbarung, ganz am Ende, 22. Kapitel, lesen wir, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Also wenn wir Jesus nicht lieben, dann ist das irgendwo zwangsläufig, wenn wir Jesus als Wahrheit ablehnen, dass wir dann der Lüge glauben, die Lüge lieben und die Liebe tun. Und wer das tut, wer die Lüge liebt, fast ein Zungenbrecher, die Lüge liebt und tut, kommt nicht in den Himmel. Das ist ein sehr ernstes Wort. Und der Heilige Geist leitete zuerst die Apostel und letztlich auch uns und alle anderen Christen, die es noch geben wird auf dieser Welt, in die Wahrheit. Und das ist so was Herrliches in einer Welt, wo so viel unscharf ist, so viel unklar, wo man bei so vielen Dingen Unsicherheit spürt, dass wir ein Wort haben zwischen zwei Buchdeckeln, wo wir uns felsenfest drauf verlassen können, was durch tausende Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, bewährt ist und glaubhaft ist, dass wir dem wirklich glauben können. Und wo es Millionen von Christen gibt, die darauf vertraut haben und in ihrem Leben nicht zustande geworden sind und ihr Ziel erreicht haben, warum sollten wir nicht darauf vertrauen? Und der Heilige Geist inspirierte die Briefe der Apostel, die wir am Ende vom Neuen Testament haben, oder überhaupt das ganze Neue Testament, was die Apostel geschrieben haben, genauso wie die Prophetie des Alten Testamentes. Was bedeutet jetzt, der Heilige Geist nimmt von dem Meinen? Da habe ich auch eine Weile dran geknaubelt. Also ich habe die Lösung dafür, die Erkenntnis dafür gefunden, dass der Heilige Geist uns keine neuen Offenbarungen gibt, die entweder was ergänzen, was Jesus hätte sagen wollen, aber noch nicht gesagt hat, oder was gar im Widerspruch zu Jesus steht, sondern der Heilige Geist bringt genau das, was Jesus gesagt hat und nichts darüber hinaus. Im Johannes 14, Vers 26 lesen wir das auch, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also er wird nichts zusätzlich bringen, sondern er wird erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Und diese Zusage haben wir als Christen auch, dass wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir Gottes Wort brauchen, dass er uns an das erinnern wird, was wir gelernt haben. Was aber der Heilige Geist nicht macht, ist uns irgendwo die Bibel auf mystische Art und Weise irgendwo einzutrichtern, wenn wir sie nicht lesen. Wir müssen sie schon lesen. Aber wenn wir sie gelesen haben, dann sorgt der Heilige Geist dafür, dass sich das irgendwo festsetzt bei uns und dass er uns daran erinnern kann. Letzter Gedanke, letzter Bibelvers, Epheser 2, Vers 20. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das Fundament der Apostel und Propheten. Apostel ist das Neue Testament, Propheten ist das Alte Testament. Und Jesus Christus ist das Zentrum davon, der Mittelpunkt. Und das ist das, was, ja, was unseren Glauben ausmacht, was unseren Glauben bestimmt. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass du bei den Menschen bist, bei deinen Kindern bist, die um deines Namens willen leiden müssen. Du hast nicht verheißen, dass wir sorgenfrei und ohne Leiden durch diese Welt kommen, sondern hast sogar deinen Kindern das Martyrium verheißen. Danke, dass dieses Welt, dieses Leben hier auf dieser Welt nicht alles ist, sondern danke, dass das Eigentliche noch kommt, die himmlische Herrlichkeit. Und ich bitte dich, dass wir darauf fokussiert sind und uns darauf freuen. Und danke, dass dein Heiliger Geist uns beisteht, uns tröstet, uns unsere Sünde zeigt, uns zeigt, dass du für unsere Gerechtigkeit am Kreuz gestorben bist, dass wir vor dir gerecht dastehen können. Und danke, dass dein Wort und dein Heiliger Geist ausreicht, dass wir nichts anderes brauchen. Und danke, dass dein Heiliger Geist die Wahrheit ist und dein Wort, dass wir nichts anderes brauchen, sondern dass wir uns auf dich und auf dein Wort verlassen können. Amen.